Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Und ihr hört den ersten Podcast im Jahr 2020. Und ich habe mir für den allerersten Podcast einen Gast gewünscht, den ihr auch alle ganz genau kennt, wenn ihr öfter Weggesuchtet hört. Und sie ist auch tatsächlich hier, meine Frau Bettina.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja, schön. Wir fangen an mit einem Film und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass du heute hier bist, weil du warst bei den Dreharbeiten dabei. Drei Engel für Charlie, die neue Version.
Ja, die haben ja einen Großteil in Babelsberg, in den Studios dort gedreht und da war ich einen Tag dabei.
Genau. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Also Drei Engel für Charlie, wir sind ja alle noch nicht so alt, deswegen erinnern wir uns auch gar nicht mehr genau an die Krimiserie natürlich. Das war ja mal eine Krimiserie, eine US-amerikanische, in den 70er und 80er Jahren sehr populär, aber vor allen Dingen auch in den 70ern. Und es waren natürlich damals vor allen Dingen drei Schauspielerinnen, die diese Serie bekannt gemacht haben. Kate Jackson, Farrah Fawcett und Jacqueline Smith, die drei. Das waren die drei Engel für Charlie, die Urbesetzung. Und für alle, die in der Geschichte nicht so drin sind, also damals waren das drei Absolventinnen einer Polizeischule, die dann als Detektivinnen gearbeitet haben für eine Agentur, die Charles Townsend Agency heißt, weil ihr Besitzer eben Charles Townsend war und einfach nur Charlie genannt wurde, deswegen eben auch Drei Engel für Charlie. Und Charlie, den hat man schon in der Serie nie gesehen, ein mysteriöser Chef, der eigentlich immer nur präsent war durch eine Lautsprecherbox, durch die er dann seine Aufträge den Engeln für Charlie gegeben hat und die waren dann vor allen Dingen, naja, sie waren, also das Büro war in Kalifornien, also in Los Angeles, wenn ich mich richtig erinnere.
Ein Bungalow am Strand.
Bungalow am Strand, also ein schöner Arbeitsplatz. Und von da aus haben die Angels, Charlie's Angels, dann natürlich ihre Aufträge erledigt. Und es gab dann zwei Filme, die sehr erfolgreich waren. Also der erste war erfolgreich, der zweite nicht mehr so ganz so erfolgreich. Mit Drew Barrymore. Mein Gott, ich muss mir immer so viele Namen merken. Bettina, hilf mir! Drew Barrymore hat mitgespielt, Lucy Liu und natürlich Cameron Diaz. Ja, ja, genau. Das waren die drei Engel für Charlie. Und die Filme, ich weiß nicht, wenn man die heute nochmal so sieht, also der eine war ja von 2000, der andere dann 2003. Also der erste hieß Charlie's Angels einfach nur und der andere, glaube ich, Volle Power dann oder irgendwie sowas. Ich fand die damals schon nicht so toll, aber wenn man die heute nochmal sieht, gehen die ja eigentlich überhaupt nicht mehr, ne?
Ja, so ein bisschen sexistisch.
Ja, so kurze Röcke.
Ja, ja. Sexy Woman, die irgendwie auch mal was machen darf.
Ja, genau. Also nicht so richtig politisch korrekt mehr heute, könnte man fast sagen. Und das wollte man jetzt ändern. Deswegen hat man die nochmal neu aufgelegt, weil Charlie's Angels natürlich, also ganz Hollywood sucht ja im Moment nach Themen, die so Frauenthemen sind. Das ist ja im Moment sehr populär. Man sagt so, wir wollen starke Frauen zeigen und am besten ist es dann auch noch, wenn eine Frau Regie führt. Dann kommt dann alles zusammen, ne? Starke Frauencharaktere. Und Regie hat geführt nämlich Elizabeth Banks.
Und die hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film mitproduziert und sie spielt ja im Film auch mit. Also
genau,
viele Doppelrollen.
Sie spielt einen der sogenannten Bosleys. Also die Bosley. Bosley war ja im Original auch der Mittler praktisch zwischen Charlie und den Engeln. Und
sie ist einer davon, einer
genau,
dieser Bosleys.
Im neuen Film, im neuen Szenario hat sich ja alles geändert, weil die Engel operieren weltweit. Es gibt viele Teams von Engeln, also die immer wohl aus drei Frauen bestehen und eben auch viele Bosleys. Aber bevor wir jetzt hier weiterreden, schauen wir uns nochmal schnell den Trailer an.
Willkommen bei der Townsend Agency. Ich leite eine Undercover-Gruppe von außergewöhnlichen Frauen. Ihr seid also Lady-Spione? Wir arbeiten außerhalb der Regeln. Im Geheimen, im Team. Keiner weiß, dass wir existieren, aber wir beobachten alles.
Ein paar Worte müssen wir noch mal kurz zu Elizabeth Banks sagen. Elizabeth Banks, die ja eigentlich als Schauspielerin bekannt ist, vor allen Dingen gewesen ist. Und zu ihren bekanntesten Rollen gehören bestimmt die von Effie Trinket, heißt sie, meine ich, in die Tribute von Panem, da war sie zu sehen. Und vor allen Dingen auch in den Pitch Perfect Filmen, die ja auch sehr bekannt waren, da hat sie auch mitgespielt. Und vor allen Dingen hat sie bei Pitch Perfect 2 das erste Mal Regie geführt.
Und das lief ja extrem erfolgreich.
Es war das erfolgreichste Debüt einer Erstlingsregisseurin.
Und deswegen, klare Sache, dass dann auch Drei Engel für Charlie an sie ging, Regie zu führen bei diesem Großprojekt.
Und du warst bei den Dreharbeiten, ich habe dich sehr darum beneidet, in Berlin-Babelsberg. Und ich weiß noch ganz genau, es war, ich habe dich ja begleitet, ich habe da in der Zwischenzeit was anderes gemacht. Wir waren in Potsdam und ich habe gedacht, ich gucke mir Potsdam an, Sanssouci, und du gehst zu den Dreharbeiten. Und wie war das? Also was für einen Eindruck hattest du?
Die Banks ist da ziemlich rumgewirbelt. Die hat ja Regie geführt. Eine Großproduktion, die hatten mehrere Sets aufgebaut für unterschiedliche Szenen. An dem Tag, an dem ich da war, wurde unter anderem eine Szene in Rio gedreht.
Rio in Babelsberg.
Rio in Babelsberg.
Und das funktionierte? Also wie sah das schon so aus wie Rio? Oder musste da erst nochmal nachgeholfen werden, nachher mit dem Computer?
Also in dieser Szene, Hauptszene ist Kristen Stewart, die sich mit einem Schurken auseinandersetzen muss und den so richtig schön zusammenprügelt. Das war diese Hauptszene und die spielte auf einem Apartmentdach, auf einer Terrasse in einem Luxusapartment in Rio mit Blick auf diese Skyline dieser Stadt. Und also im Film, als ich das dann hinterher sah, das sieht schon ziemlich echt aus. Und also was mich beeindruckte an der Stewart, dachte, naja, so ein Püppchen, die wird da gedoubelt. Das hat sie aber tatsächlich selber gemacht. Und diese Szene, die wurde mindestens 20 Mal wiederholt. Und Kristen Stewart war wirklich fit, die war in Form. Man merkte, dass die da vorher so ein Kampftraining auch hatte. Die bearbeitete ihren Gegner da mit Füßen und Fäusten, sprang ihn an. Und die war kaum außer Puste hinterher. Also,
erstaunlich.
Ja, ich hätte auch gedacht, na, ein, zwei Mal und dann braucht die da erstmal eine halbe Stunde, bis sie wieder fit ist, aber nö.
Traut man ihr gar nicht so unbedingt zu, ne? Wir haben es noch gar nicht gesagt, die Neuen Engel sind nämlich, wir haben jetzt über Elizabeth Banks gesprochen als Regisseurin und dass sie Bosley spielt, aber die Neuen Engel, ja, ihr habt es ja schon gehört, Kristen Stewart ist einer der Engel.
Naomi Scott.
Spielt Sabina, genau, Naomi Scott als Elena, und dann haben wir noch die Ella Balinska, die spielt Jane, also die ist ein neuer Engel, der dann noch rekrutiert wird, aber zu viel wollen wir nicht verraten, weil hier ist ja spoilerfreie Zone. Nochmal ganz kurz, also das ist dann so, die bauen da so ein Set auf, ne? Das soll in Rio spielen, und dann ist wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie so ein Greenscreen und da wird nachher wahrscheinlich die Skyline von Rio dann irgendwie reingearbeitet mit CGI.
Ja, das war so eine Foto, das war so aus wie, war natürlich keine Fototapete, aber es wirkte wie eine Fototapete, und das war dann Rio bei Nacht. Und die Szene ist ja jetzt auch im Film drin.
Ja, genau. Sah gut aus. Ich habe es ja gesehen. Also man kommt gar nicht auf die Idee, dass man irgendwo anders sein könnte als in Rio zu diesem Zeitpunkt. Und ganz wichtig, es gibt ja eine Hauptdarstellerin in diesem Film, die ja so schön ist. Ja, es ist eigentlich die schönste Hauptdarstellerin, die überhaupt mitspielt. Hamburg. Unsere schöne Stadt Hamburg. Weil Drei Engel für Charlie ja auch in Hamburg gedreht wurde. Und in der Elbphilharmonie wurde gedreht. Und ich habe im Film gesehen, dass noch viel mehr in Hamburg gedreht wurde. Sie haben in der Speicherstadt was gedreht. Da war so eine Verfolgungsjagd. Und dann haben sie unten gedreht am Steigenberger Hotel, dieser Platz da. Da ist so ein Café, da gibt es so eine richtige Action-Szene. Also die haben schon ziemlich viel in Hamburg gedreht. Und es steckt, glaube ich, auch Geld von der Hamburger Filmförderung so ein bisschen mit drin. Deswegen wären sie wahrscheinlich sonst nicht auf die Idee gekommen, hier nach Hamburg zu gehen. So schön ist die Elbphilharmonie dann auch wieder nicht.
Naja, Banks war schon extrem begeistert. Sie sagte, das kann sie gar nicht verstehen, dass da nicht schon mehr drin gedreht wurde. Sie waren ja die Ersten als internationales Cast, die da rein durften. Sie hätte wahrscheinlich vergessen, dass die noch gar nicht so lange geöffnet ist. Und das ist ja auch was Besonderes, dass die rein durften. In Babelsberg wurde dann auf einem der Sets wurde ein Teil des Inneren der Elbphilharmonie nachgebaut. Das hatten die Zimmerleute da aufwendigst erbaut und sah auch täuschend echt aus. Und das ist ja eine Firmenzentrale im Film.
Mhm. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, wer den Film gemacht hat und dass das Thema gerade aktuell ist und eigentlich stimmen ja auch alle Zutaten, sollte ja eigentlich ein Riesenerfolg werden. Aber wie wir bereits wissen, in den USA ist der Film leider bereits durchgefallen. Und ich fand auch, also mir ging es auch so, irgendwie, also man hat diese tollen Darstellerinnen, man hat diese gute Regisseurin, aber irgendwie fehlt da eine gute Geschichte. Also es ist diese, wie gesagt, wir verraten ja nichts, aber es geht um ein Schurke entwickelt so eine Superwaffe oder lässt sie entwickeln und will sie dann für falsche Zwecke einsetzen, und die Angels müssen halt diese Waffe wieder zurückbesorgen, ist auch schön. Also müssen sie ihn wieder abjagen. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich so, mein Gott, was ist das für eine Waffe? Und die Bedrohung, also es heißt immer so in den Pressetexten auch so, die Angels müssen die Welt retten. Aber am Ende sind das so komische, blinkende Pyramiden. Also es ist total lächerlich und ich fand auch so von der ganzen Inszenierung her, also irgendwie ist wahnsinnig viel Action. Die Angels sind immer irgendwie unterwegs und im Einsatz, aber irgendwie weiß man gar nicht genau wohin. Also ich finde, es fehlt da so ein bisschen der dramaturgische Zug. Und ich fand auch, dass die Engel einfach nicht so gut waren. Ich fand Kristen Stewart nicht wirklich überzeugend in der Rolle, was mich auch überrascht hat, weil die kann ja eigentlich ziemlich viel spielen. Und ich war enttäuscht. Also mir ging es so wie den US-Kritikern. Also ich bin da sehr d'accord mit denen. Bettina, wie fandst du es?
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die anderen beiden Filme, da war ja jetzt auch nicht die top, tolle, raffinierte Handlung. Also von daher ist das auch ein bisschen ungerecht, das jetzt so zu vergleichen. Vielleicht, ich finde, beim Bond ist das ja jetzt auch nicht immer alles besonders ausgefeilt.
Was? Ja, die haben doch ganz tolle Geschichten bei Bond.
Die sind ja immer dieselbe so raffiniert, ne? Versteht ja. Man gar nicht. Ne? Ja. Nein, also es ist, ich hatte mir da auch ein bisschen mehr erwartet, aber es ist trotzdem ganz gute Frauenpower, die filmisch sieht das auch ganz gut aus und ich finde jetzt nicht, das ist nicht der Film des Jahres, aber man kann ihn auch trotzdem ganz gut gucken.
Ja, also wir geben dem Film hier an dieser Stelle, also ich gebe ihm eine 4. Was gibst du ihm?
Ja, eine 3-. 3 bis 3-.
Ja, man muss der Gerechtigkeit halber auch sagen, ein paar Kolleginnen, mit denen ich im Kino war, die fanden den gar nicht so schlecht. Und gerade jüngere Kolleginnen, die sagten so, hey, und eine sagte auch, ja, den Film gucke ich mit meiner 12-jährigen Tochter nochmal an, weil die finden es gut, dass die Männer auch mal von den Frauen was auf die Fresse kriegen.
Ja, ich fand die Kampfszenen, das war doch irgendwie auch ganz gut gemacht. Das kann man schon gucken.
Gut, wir haben heute mal eine geteilte Note, das muss auch mal erlaubt sein. Und ich mag es ja eigentlich nicht so genderspezifisch zu sagen, Männer, Frauenfilm. Ich meine, was heißt das? Aber es scheint
eben,
doch schon.
Genau,
so eine,
was heißt das?
Es scheint so eine gewisse Teilung zu geben schon zwischen Männern und Frauen. Die scheinen diesen Film unterschiedlich zu sehen, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Frauenfilm und zwar eine Frau, ein Film über eine Frau, die eine Legende ist, gespielt von einer Frau, die auch sehr bekannt ist, und zwar ist das Judy, ein Film über Judy Garland. Und wir haben den Film auf dem Filmfestival in Zürich gesehen. Ein Film, um den schon ein Riesenhype kreiert wurde, weil noch bevor der Film überhaupt gezeigt wurde, hieß es, das ist Oscar-Material. Und da kommen ja auch wieder so eben so Sachen zusammen, wie dass es um Judy Garland geht, eine Filmlegende, und dass diese Filmlegende eben von einer Frau gespielt wird, die auch viele Aufs und Abs im Filmgeschäft erlebt hat. Renée Zellweger ja eigentlich in den vergangenen Jahren eher das Opfer von Hohn und Gespött und hat jetzt nicht so unbedingt durch tolle Filmrollen wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und diese ganze Tragik, die Renée Zellweger wahrscheinlich auch in ihrem Herzen trägt, hat sie also in diese Rolle reingelegt, ne? Das macht das Besondere daran aus. Und man versucht das auch immer auf der Leinwand zu sehen, wenn sie Judy Garland spielt. Wo hört Zellweger auf? Wo fängt Judy Garland an? Ne? Das ist ja gute Gute Schauspieler verschmelzen dann ja auch in solchen Rollen. Der Film basiert auf einem biografischen Drama, das in dieser Form auch bereits im West End und am Broadway gelaufen ist. Das Stück heißt End of the Rainbow. Nach einem ihrer bekanntesten Songs von Judy Garland aus dem Zauberer von Oz. Und dieser Film ist jetzt eben, dieses Stück ist jetzt für die Leinwand adaptiert worden. Renée Zellweger spielt, wie gesagt, die Hauptrolle. Und auch hier schauen wir in den Trailer rein.
Tut mir leid, es ist spät geworden.
Miss Garland.
Oh, bitte. Ich bin Judy.
Es tut mir leid, aber Ihre Suite ist freigegeben worden.
Ihr wurde freigegeben. Ist sie in die Ferien gefahren?
Ihr Konto war überzogen.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mama, bitte, jetzt nicht schlafen.
Nein, 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 das sind die anderen.
Die Kinder brauchen ein Zuhause, Judy.
Was Kinder brauchen, weiß ich. Ihre Mutter.
Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne einen Drink hier stehen lassen.
Frank Sinatra ist hier?
Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland.
Ich habe kein Zuhause. Ich finde nicht mal einen Manager.
In London würden sie dir eine Menge Geld bieten.
Talk of the Town will unbedingt was mit dir machen.
Du willst damit also sagen, ich muss meine Kinder zurücklassen, wenn ich genug verdienen will, um mit ihnen zusammen zu sein?
Also es geht um das letzte Jahr in Judy Garlands Karriere, bevor sie stirbt. An einer Überdosis, so viel können wir auch schon mal verraten. Weil sie ist ja am Ende alkohol- und medikamentenabhängig und muss, weil sie in Hollywood also total runtergewirtschaftet hat und keinen Kredit mehr bekommt und völlig pleite ist, muss sie dann eben ein Engagement in London annehmen. Und für sie tragischerweise sehr weit weg von ihren Kindern, die sie dann nicht sehen kann, an denen sie sehr hängt. Und Bettina, wir haben nach dem Kino, waren wir so auch so ein bisschen enttäuscht, nachdem wir den Film gesehen hatten in Zürich. Ne? Weil wir hatten ja, diese Vorschusslorbeeren waren beide schon so groß, dass sie das nicht mehr erfüllen konnte eigentlich.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Man erwartet dann das Meisterwerk des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Und Renée Zellweger hat das ja gut gespielt. Sie hat ja jetzt auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen als beste Hauptdarstellerin. Aber insgesamt fand ich es dann doch, die filmische Umsetzung fand ich dann doch eher mittelmäßig. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Ja, man könnte es auf den Punkt bringen und sagen, Renée Zellweger top. Also sie hat es ja wirklich toll gespielt.
Ja, hat sie.
Der Film aber eher mittelmäßig,
ja,
fand ich. Also ich fand es nicht so toll. Aber der Film wird auf jeden Fall eine große Rolle jetzt in der Awards-Season spielen. Es tut er ja, ja bereits, du hast es ja gesagt. Also es gibt eine Nominierung für, also es könnte auch so ein Moment sein, ich meine, das liebt ja Hollywood, ne? Oscar-Nacht, Renée Zellweger, die man auch schon abgeschrieben hatte, steht dann plötzlich wieder mit dem Oscar auf der Bühne. Könnte durchaus passieren.
Wäre eine filmreife Geschichte, könnte man schön was drüber machen.
Genau.
Auch in der Nachberichterstattung, daran muss man ja heutzutage auch denken.
Ja, ja, klar.
Von daher.
Na, es gibt ja auch diese Kritikerspiegel und da rangiert dieser Film auch in den Top 10 der besten Independent-Filme 2019. Einige Preise hat er auch schon bekommen. Und Renée Zellweger hat ja schon einen Oscar. Zwar unterwegs nach Cold Mountain, aber da hat sie nur den Oscar für die beste Nebendarstellerin bekommen und jetzt als beste Hauptdarstellerin. Ich glaube, der passt noch ins Regal. Meine ich. So, insgesamt, was bekommt Judy von uns?
2-.
2- von dir? Also von mir bekommt er eine 3. Auf keinen Fall mehr. Aber du sagst 2-.
Mhm.
Alles klar. Nee, ist ja auch interessant, weil ich kannte diesen Abschnitt in Judy Garlands Leben gar nicht.
Ehrlich gesagt, interessierte mich auch nicht so wahnsinnig.
Nee, ich habe das, ich weiß nicht, ich wusste nicht, ich wusste, wie sie gestorben ist und ich wusste auch, dass es ihr am Ende nicht gut ging, am Ende ihres Lebens, aber dass sie so runtergewirtschaftet hatte, das war mir dann auch nicht so ganz bekannt. Also, ach so, und was wir natürlich auch noch sagen müssen, weil wir sagen, die filmische Umsetzung ist nicht so super gelungen, das mag natürlich auch daran liegen, dass der Regisseur Rupert Gould bisher hauptsächlich für Bühne, also am Broadway, auch am Theater, auch viel Shakespeare inszeniert hat, aber auch Opern und gar nicht so viel Erfahrung als Filmregisseur hatte. Ich glaube, er hat einen Film bereits gemacht, der aber auch nicht so besonders erfolgreich ist, aber das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. So, jetzt kommen wir zu einem Mann, der bald wieder als James Bond zu sehen sein wird. Es ist natürlich Daniel Craig. Und was macht er, wenn er gerade mal nicht Bond dreht? Er hat einen Kriminalfilm gedreht, also ganz ungewöhnlich. Und zwar, ich war mir ganz sicher, dass dieser Film auf einem Buch von Agatha Christie basieren muss eigentlich. Er heißt Knives Out, Mord ist Familiensache. Und ist so eine klassische Mörder-Mystery, also die Familie kommt zusammen, der Patriarch stirbt und jeder ist verdächtig. Und dann kommt der Kommissar, Daniel Craig, und dann beginnt der Spaß.
Mein Vater hat Selbstmord begangen. Wieso sind Sie hier?
Ich vermute Fremdeinwirkung. Die Familie ist zutiefst verzweifelt. Und in der Verzweiflung zücken die Menschen gern die Messer.
Eigenartig, Ransom, die Beerdigung lässt du aus, aber zur Testamentsöffnung erscheinst du.
Glück mich doch.
Wirklich reizend.
Das sollten wir öfter so machen.
Sie haben mich alle belogen.
Ich warte auf die große Enthüllung.
Oh mein Gott.
Es hört sich alles an nach Agatha Christie, es sieht aus wie Agatha Christie, aber wie gesagt, es ist nicht von Agatha Christie. Es ist inszeniert und geschrieben von Rian Johnson und ist eine große Hommage, wie man schon hört, an Agatha Christie. Und Rian Johnson ist der Mann, der den letzten Star Wars Film gemacht hat. Also jetzt nicht den aktuellen, sondern den davor, Episode 8 erstaunlicherweise. Und hat jetzt was ganz anderes gemacht und hatte da so ein großes Ensemble mit so tollen Namen zur Verfügung wie Chris Evans. Ana de Armas war dabei, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette. Also richtig gute Schauspieler. Christopher Plummer ist auch noch dabei. Und der Film hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich habe es gerne gesehen. Es ist so, zwar so ein bisschen retro und old-fashioned, aber es macht Spaß. Also wenn man diese Art von Filmen mag, diese Agatha Christie-Filme oder Miss Marple oder was auch immer, dann sitzt man in diesem Film genau richtig. Und der Film läuft auch richtig gut weltweit bisher. Also er hat 40 Millionen Dollar gekostet, was eigentlich ein ganz schmales Budget ist für so einen Film. Und hat bisher weltweit 167 Millionen bereits wieder eingespielt. Und da sind ja noch nicht die Millionen aus Deutschland dabei, ne? Bettina, was hattest du für einen Eindruck von dem Film?
Ich fand den ganz gut und ich glaube, stimmt es nicht, dass Daniel Craig dafür jetzt auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen hat.
Exakt, genau.
Ja.
Es gibt eine Golden Globe-Nominierung für Daniel Craig, der sich bestimmt sehr darüber gefreut hat, weil er da mal wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit auch hatte als James Bond. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, Bettina. Welche Note gibst du dem Film?
Oh, 2-.
Muss aber lange nachher.
Ja, ich muss nochmal überlegen. 2-.
2-, also von mir bekommt er eine 2. Ohne das Minus. Gut. Ne? Dann haben wir uns darauf schon mal geeinigt. So, jetzt gucken wir nochmal, sind wir fast am Ende angelangt und ich habe vergessen euch zu sagen, dass ich, obwohl wir Drei Engel für Charlie nicht ganz so toll fanden, aber das, ich sag ja immer, das ist nur unsere Meinung, also ihr seht das vielleicht komplett anders und deswegen bin ich ja immer dafür, dass ihr euch die Filme selber anseht und wie immer habe ich hier vor mir auf dem Tisch liegen Doppeltickets. Ihr müsst hier nicht alleine ins Kino gehen, sondern mit einem Menschen eures Vertrauens oder einem geliebten Menschen oder wie auch immer, mit eurer Tochter, mit eurem Sohn. Und wie ihr die bekommt, das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig weggesuchtet hört. Und wenn ihr es nicht hört, es geht auf radiohamburg.de und da könnt ihr euch dann einloggen und bekommt die Tickets. Was ist diese Woche bei den Streamern los, so Anfang des Jahres? Weil es ist ja noch eine gute Gelegenheit jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Es ist irgendwie, gut, die Feiertage sind jetzt fast alle vorbei. Wenn man vielleicht noch irgendwas anderes zu feiern hat, feiert man das natürlich auch noch, aber es ist auf jeden Fall noch Zeit, so ein bisschen aufzuarbeiten, was man nicht gesehen hat. Und die gute Nachricht für alle Menschen, die sagen, ah ja, ich habe schon Netflix, ich habe Sky, ich will mir jetzt noch Amazon Prime anschaffen. Die ersten 5 Staffeln von dieser Serie hier, wir spielen mal kurz einen Ton daraus an.
Schilder hoch! Kämpfe mit einem Herz aus Stahl. Kalt ist der Wind der Meere. Und der Tod ist auf dem Weg. Jungfrauen hast du erobert. Und dein Glied muss auch sterben.
Die ersten 5 Staffeln von unserer Lieblingsserie Bettina Vikings laufen jetzt auch bei Netflix.
Das ist natürlich großartig.
Ist das nicht großartig?
Ja,
ist das nicht
super.
Schön? Ja. Weil, ich meine, ihr kennt das auch, man sagt immer so, naja, 9,99 oder 11,99 für so einen Streamingdienst und irgendwann hat man dann 4 schon und dann zahlt man ja im Monat auch schon fast 50 Euro. Ne?
Ja,
also das ist
Menge
ja eine ganze Menge Geld. Und gut, ihr wisst ja, wenn ihr regelmäßig weggesuchtet hört, Vikings ist hier immer ein beliebtes Thema. Und da du schon mal hier bist, Bettina, müssen wir jetzt auch nochmal die schöne Geschichte erzählen, wie ich überhaupt auf Vikings gekommen bin, weil ich, das war nicht meine Idee, dass wir das gucken.
Ja, ich war beruflich in Los Angeles und auf dem Rückflug dachte ich dann, naja, was gibt's da so im Bordunterhaltungsprogramm? Die meisten Filme hatte ich alle schon gesehen, von den Serien kannte ich auch so viele. Und dann gab es eben, ich guckte, was könnte ich da nochmal sehen? Und dann wurde beschrieben, ja, eine Serie mit Wikingern. Und dachte so, interessiert mich.
Vicky und die starken Männer.
Nein. Ich dachte, interessiert mich das wirklich. Hab dann reingeschaltet und fand das so cool, weil das war neu. Man kannte die Schauspieler auch nicht. Und das ist filmisch total stark umgesetzt. Und die Typen sehen einfach wahnsinnig gut aus. Ne? Und ich kam ja dann zurück und sagte, das müssen wir gucken.
Ja, Bettina sagte, das müssen wir gucken und ich habe sie gefragt, warum sollen wir das gucken? Und ihr Argument war dann, ja, weil da so tolle skandinavische Männer mitspielen, die sehen so super aus.
Nicht nur, weil die Geschichte
ist
gut.
Ja, aber das war eins deiner Hauptargumente. Und da habe ich natürlich erstmal gesagt, so, hä, na gut, aber was macht man nicht alles aus
Film
Liebe?
Film ist ein optisches Medium.
Und was tut man nicht alles aus Liebe? Und ich habe es aber nie bereut, weil, wie ihr alle wisst, ist es wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Die 6. Staffel läuft gerade auf Amazon Prime, aber die ersten 5, wenn ihr noch nicht angefangen habt, könnt ihr jetzt erstmal auf Netflix sehen. Und da gibt es ja schon einiges zu gucken, weil allein Staffel 5 hat ja schon 20 Folgen. Also Leute, da kriegt ihr auch richtig was für euer Geld. Und am 24. Januar geht's los mit einer Serie, die mittlerweile, man kann schon sagen, die ist auch schon Kult. Und das ist komischerweise eine deutsche Serie, weil deutsche Serien werden selten Kult, diese hier aber schon.
Sie haben mir persönlich versprochen, dass Sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen.
Sie können sich auf mich verlassen.
Willkommen zu Hause.
Die Zeichen der Zeit zu erkennen. Also eine Tugend der Starken.
Wir sind uns lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweiß. gestrigen Zaubers. Und in der Seele brennt nichts als Schmerz.
Babylon Berlin, die dritte Staffel, startet am 24. Januar und wir haben ja auch schon Interviews gemacht, ne, mit, wie heißt der junge Mann gleich?
Volker Bruch.
Volker Bruch, der, und mit dem haben wir auch ein schönes
Gerion
Interview.
Rath Gerion spielt Rath, ja
den,
in der Serie.
Den Ermittler, und da haben wir ein schönes Interview gemacht für den Podcast, den ihr dann in der, das könnt ihr dann in der Woche hören, wenn Babylon Berlin die dritte Staffel startet. Aber die gute Nachricht, die ersten beiden Staffeln sind jetzt bei Sky wieder online, also die könnt ihr sehen, wenn ihr, und die Serie ist toll, ne?
Ich mag die sehr.
Ja, ich fand die sehr schön. Das ist also Berlin in den 20er Jahren und mit irrsinnig viel Liebe gemacht. Sehr aufwendig. Das ist ja auch eine riesen Co-Produktion. Sieht teuer aus. Spannende Geschichte. Und
gut besetzt einfach. Ne? Die toll. Schauspieler passen sehr schön in die Rollen, die sie da spielen. Mhm. Hat mir auch Spaß gemacht.
Also Kriminalfälle im Berlin der 20er Jahre, während ganz Berlin auf dem Vulkan tanzt, muss Gerion Rath. Gerion heißt er.
Gerion
Rath, mysteriöse Fälle lösen und hat dabei Unterstützung von seiner schönen Assistentin Liv Lisa Fries. Also die heißt nicht im Film so, die, ich weiß gar nicht, wie sie im Film heißt, aber auf jeden Fall die Schauspielerin spielt diese Rolle und ist damit ja auch sehr bekannt geworden. Das war's schon wieder. Es ist unglaublich. Die Zeit vergeht immer so schnell. Ich denke immer, mein Gott, wir haben so viel Zeit und jetzt ist es schon wieder vorbei. Und wie gesagt, vergesst nicht die Tickets, 3 Engel für Charlie und Bettina, schön. Du kannst öfter mal kommen, finde ich.
Ja, wenn ich mal wieder eingeladen werde, freue ich mich. Ja, komme ich gern.
Ja, das muss ich dringend mal wieder machen. So, ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Tickets bekommt. Und wünsche euch viel Spaß mit den Serien. Und wie gesagt, Babylon Berlin und Vikings. Ich habe es schon öfter erwähnt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns wieder mit einem ganz neuen Podcast kommende Woche. Und bis dahin macht's gut.